Deutschlandfunk Kultur. Literatur.
Kriminalromane sind in Australien sehr beliebt, auch weil sie die Leserschaft gern ins Outback mitnehmen, in abgelegene Regionen, in denen Menschen leicht verschwinden können. Krimis kommen in Down Under aber auch deshalb gut an, weil sich darin die Abgründe der multikulturellen Gesellschaft und damit auch die Geschichte des Landes thematisieren lassen.
. 1788 trafen die ersten englischen Siedler in Australien ein. Zu den Überlebenden der 8 Monate währenden Schiffsreise zählten Mitglieder der Crew, 12 Aufseher, einige Soldaten und in der überwiegenden Mehrzahl Convicts. Sträflinge, die man aus den überfüllten Haftanstalten Englands ans andere Ende der Welt umgesiedelt hatte. I came upon the prison ship, bowed down by iron chains. I cleared the land, endured the lash, and waited for the rains. I'm a settler, I'm a farmer's wife, on a dry and barren run. A convict, then a free man, I became Australian.
We're only 220 years old as a country.
Offiziell ist Australien jetzt 220 Jahre alt. Zur Geburtsstunde des Landes gab es neben den Ureinwohnern eine weiße Bevölkerung, die aus englischen und irischen Sträflingen nebst deren Aufsehern und ein paar Soldaten bestand. Der Wertekanon, gut und böse, richtig oder falsch, ist bei uns tief verankert. You know, the police, the right and wrong, and how that all adds up.
Krimis sind hier Kult. Australien und seine Thriller-Szene von Margarete Blümel.
Die australische Krimi-Autorin Lorraine Peck ist knapp über 60, trägt ihr schulterlanges Haar offen und bewegt sich mit der disziplinierten Grazie einer Ballerina durch ihr Luxus-Apartment. Es gibt frisch gepressten Orangensaft, ein vegetarisches Buffet und einen großartigen Ausblick auf den Hafen von Sydney. Ganz in der Nähe sind 1788 Lorraine Pecks Vorfahren an Land gegangen.
Australian crime is infused with our pioneer spirit.
Australische Thriller sind von unserem Pioniergeist durchdrungen, ebenso wie von dem uns eigenen lakonischen Humor. Der allerdings kommt an seine Grenzen, wenn sich unser ausgeprägter Sinn für Recht und Unrecht meldet. Wir wollen einfach, dass Gerechtigkeit waltet. Das ist oft Thema in den Kriminalromanen. Und damit unterscheiden wir australischen Krimi-Autorinnen und Autoren uns doch ziemlich von unseren Kolleginnen und Kollegen im Rest der Welt.
Auch in Lorraine Pecks 2022 erschienenem Thriller Der zweite Sohn geht es um Recht, Wahrheit und Gerechtigkeit. Und um Blutrache. Nachdem der ältere Sohn des in Sydney lebenden Milan Novak erschossen worden ist, sind der kroatische Clanchef auf Rache. Nach der Beerdigung wird auf einem Clantreffen im Haus der Novaks beschlossen, Johnny, Milans jüngerer Sohn, soll den Mörder, der zu einer serbischen Verbrecherbande gehört, umbringen. Johnny sitzt zur Rechten seines Vaters. Der linke Platz gehörte seinem verstorbenen Bruder, dessen Ermordung Johnny jetzt rächen soll. Johnny mustert den Rest der Clan-Mitglieder, die darauf warten, dass der Chef sich zu Wort meldet.
Zwölf Männer. Brutale Gesichtszüge, kräftige Augenbrauen und gebrochene Nasen. Selbst mit den Blumen auf dem Tisch ist der Anblick nicht schön. Heute wir begraben meinen Sohn Ivan. Warum wir begraben meinen Sohn? Dad legte eine Pause ein. Weil serbischer Scheißkerl ihn hat erschossen. Das ist warum. Kroaten und Serben töten sich. Ist normal. Wir alle haben Familie verloren im letzten Krieg. Jetzt, ich verliere meinen Sohn Ivan. Serbischer Scheißkerl, er tötet meinen ältesten Sohn. Dad fährt sich mit der rechten Hand seitlich über die Kehle. Er muss sterben. Mein Vater zieht eine glänzende Halbautomatik hinten aus seinem Hosenbund und knallt sie vor mir auf den Tisch. Was tust du, Johnny? Was tust du für Ivan? Für Familie? Ich werde herausfinden, wer meinen Bruder getötet hat. Und ich verspreche euch, dass Vergeltung geübt wird.
Johnny, der zweite Sohn, ist zwar bei seinem Clan-Chef-Vater durch eine harte Schule gegangen, aber er ist kein Killer. Johnny Novak liebt seine Frau und seinen Sohn und will so bald wie möglich ein neues Leben beginnen. Deshalb überlegt er, wie er die Rachegelüste seines Vaters befriedigen und trotzdem dem Würgegriff seiner Clanfamilie entkommen kann.
My husband is Croatian and he's actually the inspiration for Johnny Novak's character.
Mein Mann ist Kroate. Seinem Werdegang ist die Figur des Johnny Novak nachempfunden. Mein Mann hat mit 14 die Schule verlassen und ist dann in kriminelle Kreise geraten. Aber er hat eine Kehrtwende gemacht.
Because he left school when he was 14, he was dyslexic.
Heute ist er ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. In Der zweite Sohn habe ich die Geschichten, die er mir aus seinem früheren Leben erzählt hat, verdichtet. Zum Porträt einer kriminellen kroatischen Familie, die mit einem serbischen Clan im Clinch liegt. Serben, Kroaten, Slowaken, das ehemalige Jugoslawien sind die Kulisse für die Bandenkriege, die sich bis heute in Sydney abspielen.
In Sydney Bankstown trifft Johnny Novak auf Ink Slater. Er gehört einer serbischen Bande an, deren Mitgliedern die Novak-Gang ein Dorn im Auge ist. Auch, weil die Novaks mehrere lukrative Bezirke Sydneys kontrollieren. Johnny Novak hat Ink Slater im Verdacht, seinen Bruder umgebracht zu haben. Aber noch ist er sich nicht sicher. Jetzt fuchtelt sein Gegenüber mit einer geladenen Waffe vor ihm herum. Johnny Novak beschließt, Ink Slater erstmal ausreden zu lassen.
Ich habe eine Nachricht für deinen Dad, Johnny. Ab sofort gebt ihr uns 20% von euren Einnahmen. Drogen, Schutzgelder, was immer ihr da treibt. Wenn ich mein Geld nicht sehe, besuche ich deine Frau, Amy. Und was deinen süßen kleinen Jungen angeht, ich habe das Gefühl, der könnte einen neuen Daddy gebrauchen.
Für ihren Krimi Der zweite Sohn hat Lorraine Peck 2021 den renommierten Ned Kelly Award erhalten. Nicht weit von Lorraine Peck entfernt in Bondi Beach lebt Robert Goodman. Er ist Mitglied der Australian Crime Writers Association, einer Jury, die alljährlich die besten Kriminalromane auszeichnet.
Ich bin seit 15 Jahren bei der Jury für die Ned Kelly Awards. Vor 15 Jahren wurden noch 45 Bewerbungen für die Preise eingereicht. Heute sind es etwa 150. In der hiesigen Krimiszene tut sich einiges.
Krimis seien in Australien Kult, sagt der Literaturkritiker Robert Goodman. Kriminalgeschichten kämen auch deshalb so gut an, weil sich darin die Abgründe der Gesellschaft thematisieren ließen.
Es gibt zum Beispiel viele Kriminalgeschichten, in denen häusliche Gewalt vorkommt. Kein einfaches Thema, aber wenn es in einen Krimi verpackt wird, lässt sich damit eher die Tür zum Dialog aufstoßen.
It's not an easy topic.
Hinzu kommt, dass in den meisten dieser Erzählungen die Schuldigen bestraft werden. Das ist es, was Australier auch an ihrer Krimiliteratur lieben. Wenn ein Fall von familiärer Gewalt verfolgt und abgeschlossen wird, bleibt man mit dem Gefühl zurück, dass man etwas tun kann, um dieses Problem anzugehen. Wenn nicht gar zu lösen.
Wie Niamh Fanning es zumindest lange Zeit versucht hatte. Neve ist die Ex-Frau von Lloyd und Mutter von Pia in Gary Dishers 2019 erschienenem Thriller Kaltes Licht.
Lloyd Fanning war Buchhalter, Neve Hausfrau. Pia besuchte die Grundschule und die kleine Familie schien ein geborgenes Leben in einer der besseren Gegenden der Hafenstadt Geelong zu führen. Ich war also, wie sagt man, mit einem tollen Kerl verheiratet. Erfolgreich, gebildet, beste Kontakte. Und dazu noch ein nettes Haus hier, ein zweites auf Bali.
Aber niemand könne auch nur erahnen, was hinter verschlossenen Türen vor sich gehe, ergänzt Neve, als sie Sergeant Alan Orr ihr Herz ausschüttet. Die Beschreibungen ihres Martyriums finden mit ihrem Einverständnis auch später vor Gericht Gehör.
Lloyd Fanning neigte zu Wutausbrüchen. Er pflegte, seine Frau zu schlagen und zu treten, sie gegen die Wände zu schubsen, über Tische und Stühle, ja ein Messer an die Kehle zu halten. Einmal sogar im Beisein ihrer gemeinsamen Tochter Pia.
Nachdem sie sich von ihrem Mann getrennt hat, haben Neve und ihre Tochter Unterschlupf im Haus des Sergeants gefunden. Er ist ein hilfsbereiter Mensch, der durch einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn auffällt. Häusliche Gewalt ist nichts Neues für den Sergeant. Vor allem zu Beginn seiner Karriere hatte Orr wiederholt mit übergriffigen und kontrollwütigen Familienvätern wie Lloyd Fanning zu tun.
Neve durfte keine Arbeit annehmen, keine neuen Freunde kennenlernen, ihre Familie nicht besuchen. Sie hatte kein eigenes Geld und Lloyd kontrollierte ihre Mails, Handykontakte und SMS. War er nicht mit ihr zusammen, dann rief er bis zu 50 Mal am Tag an oder schrieb ihr.
Nach ihrer Trennung nimmt Lloyd Rache. Er terrorisiert Neve, zieht ihre Zurechnungsfähigkeit in Zweifel und bringt sie vor Gericht. Doch zumindest muss Neve all das nicht ganz allein durchstehen. Sergeant Alan Orr steht ihr mit Rat und Tat zur Seite.
The great thing about Gary's books, he has like this microcosm of all of society. So he does rural crime.
Das Großartige an Garys Büchern ist, dass er darin einen Mikrokosmos unserer Gesellschaft darstellt. Viele seiner Erzählungen spielen in ländlichen Regionen, wo jeder jeden kennt. Oder er verlagert die Geschehnisse nach Mornington Peninsula, wo sich reiche Städter aus Melbourne teure Villen kaufen, während viele Alteingesessene in sehr bescheidenen Verhältnissen leben.
They were dealing with, you know, the influx of rich people from Melbourne and, you know, social dislocation and all those other.
Aber es sind auch die manchmal sehr entlegenen und einsamen Schauplätze, die eine außerordentliche Faszination ausüben.
There is a real fascination with the remoteness of the Australian landscape and it comes into play a lot.
Nicht nur in Australiens Wüstenarealen, sondern auch im Outback, ausgedehnten Inlandsbezirken, die für Weite, Abgeschiedenheit und Menschenleere stehen, können Kriminelle leicht untertauchen oder ihre Opfer unbemerkt verschwinden lassen. In Gary Dishers Drachenmann, einem 2016 im Unionsverlag erschienenen Thriller, fährt ein psychopathischer Mörder einen einsamen Küstenhighway entlang. Vor einer Woche hat er hier bereits eine junge Tramperin ermordet. Jetzt ist er auf der Suche nach einem weiteren Opfer.
Manchmal fühlt es sich so an, als streifte er durch das Dach des Himmels. Als ritte er hoch durch die Nacht, die Sterne dicht über sich, Mutterseelen allein. Denn die wimmelnden Massen mit ihren kleinen Kümmernissen lagen sicher in ihren Betten. Er war so ruhelos wie ein Fuchs. Zu Zeiten wie diesen schien er einen eigenen Tunnel durch das Leben zu besitzen. Einen Pfad durch diese ausgedehnte Dunkelheit, die Old Peninsula Highway hieß, wo ihn nichts und niemand bedrängen konnte. Er wendete an einem Kreisverkehr und fuhr auf den Ozean zu. Ungefähr auf halbem Weg entlang des Highways sah er sie. Er bog von der Straße ab und lenkte dicht an den abgetakelten Wagen heran, der sie im Stich gelassen hatte. Gut, sie war allein.
Die junge Frau hat gerade einen Pannendienst angerufen. Doch es gelingt ihm, sie zu überlisten. Es sei sicherer, sagt er, wenn sie nicht allein an diesem einsamen Ort zurückbliebe. Die Frau zögert. stimmt ihrem vermeintlichen Retter dann aber zu.
Bringen Sie mich nur fort von hier.
So leicht ging das. Genial. Die erste, letzte Woche war überhaupt keine Herausforderung gewesen. Betrunken, von Drogen, halb betäubt. Eine Tramperin. Heute Nacht hatte er wenigstens seinen Verstand ein wenig einsetzen müssen. Die Scheinwerfer bohrten sich in die Dunkelheit, während er die Frau mit sich davontrug, hoch über die Verderbtheit hinweg, die allgegenwärtig war unter dem Licht der Sonne.
Nicht weit vom Tatort, in Frankston, Mornington Peninsula, holt Gary Disher mich mit dem Auto ab. 2 Fahrtstunden von der Metropole Melbourne entfernt, lebt Australiens bekanntester Krimiautor ländlich und abgeschieden in einem liebevoll restaurierten Haus inmitten eines Gartenareals.
Zu Beginn meiner Karriere konnte ich mich glücklich schätzen, wenn sich 2.000-3.000 Exemplare meiner Bücher verkaufen ließen. Ich bekam gute Rezensionen, aber ich verdiente einfach nicht genug.
Gary Disher ist der Altmeister unter Australiens Krimiautoren. Der ehemalige Lehrer hat auch Romane, Geschichts-, Jugend- und Kinderbücher geschrieben, ist aber vor allem als Star der australischen Krimiszene bekannt geworden.
It's only late in my writing career that I'm on bestsellerlisten.
Ich habe Jahrzehnte dafür gebraucht, es auf die Bestsellerlisten zu schaffen. Dazu müssen hierzulande 20 oder besser noch 30.000 Exemplare eines Titels über den Ladentisch gehen. Erst jetzt, nach knapp 40 Jahren, kann ich gut von meinem literarischen Schaffen leben.
Gary Disher ist 73 Jahre alt, hat ein markantes Gesicht und wirkt ebenso zurückhaltend wie bescheiden.
What I like about crime fiction, I think, is opportunity to talk about the world I live in, reflect on the world I live in.
Was mir an der Krimiliteratur gefällt, ist, dass ich über die Welt, in der ich lebe, berichten kann. Ich kann alles reflektieren und die Eigenheiten der Menschen, denen ich begegne, ausloten. Einige Leute finden auch heute noch, dass Krimis etwas Triviales anhaftet. Sie nehmen ein Krimi mit an den Strand und wenn dann Sonnencreme drüber fließt, lassen sie ihn achtlos liegen. Doch immer mehr meiner Landsleute verstehen inzwischen, dass dieses Genre dabei helfen kann, unsere Gesellschaft gründlich zu analysieren.
In seinem 2019 erschienenen, ins Deutsche übersetzten Krimi Hope Hill Drive zum Beispiel zeigt Gary Disher, dass sich in Australien trotz des oft hochgelobten multikulturellen Miteinanders immer wieder Abgründe auftun. Constable Hirsch wird in dem Roman nicht nur mit einem rätselhaften Pferdemassaker konfrontiert, sondern auch mit den Vorurteilen, die einige Bewohner der Kleinstadt Tiverton haben. Jeden Freitag hält die aus Sri Lanka stammende Ärztin Dr. Pillai in Tiverton ihre Sprechstunde ab.
Viele der Ortsansässigen störten sich nicht daran, von einer Ärztin aus Sri Lanka behandelt zu werden. Aber Hirsch hatte Kneipengerede aufgeschnappt, in dem ihre Qualifikationen angezweifelt worden waren. Und als er einmal selbst im Warteraum gesessen hatte, hörte er, wie eine alte Frau im Arztzimmer zischte: Fassen Sie mich ja nicht an!
Bei der Behandlung eines an hohem Fieber leidenden kleinen Mädchens hat Hirsch Gelegenheit, der Ärztin zuzuschauen.
Dr. Pillai träufelte dem Mädchen Wasser in den Mund. Mit ihren schlanken, braunen Fingern prüfte sie Stirn und Wangen des Kindes. Sie lächelte und murmelte tröstende Worte. Das rote Gesicht schaute zu ihr auf. Das Mädchen war immer noch benommen, lächelte dann aber schüchtern. Eine Schande, dachte Hirsch, dass bestimmte Leute nicht hier sind, um das zu sehen.
He's kind of laid back. He's not very authoritarian.
Hirsch ist ein gelassener Mensch und nicht sonderlich autoritär. Er ist Gesetzeshüter und Sozialarbeiter in einem. In seinem Bezirk wohnen zwei Teenager, die für ihre manisch-depressive Mutter sorgen. Und wenn sie ihn brauchen, hilft er ihnen dabei. Dann ist da diese Frau mit ihrer Schaffarm und ihrem schizophrenen Sohn im Outback, die Hirsch regelmäßig besucht. Und bevor er jemanden verhaftet oder andere Strafmaßnahmen ergreift, hört er den Leuten erstmal zu.
Gut zuhören kann auch Inspektor Chalice, der unter anderem in den Mordfällen der beiden jungen Frauen vom Highway ermittelt hat. Chalice weiß um das soziale Gefälle auf Mornington Peninsula, das Neid und Missgunst mit sich bringt und kriminelle Energien freisetzt.
My Inspector Chalice novels, the Peninsula novels, but I'm writing about a small police station having to deal not only with a murder or the.
Chalice leitet eine kleine Polizeieinheit. Sein Team hat häufig mit Einbrüchen in die Häuser der Reichen zu tun, die auf der Halbinsel ihre Ferienvillen besitzen. Oder mit Drogendelikten und Vandalismus. In den Siedlungen der Armen auf Mornington Peninsula leben Leute, die keine Arbeitsstelle finden, Kinder, für die es nicht genug Schulen gibt, und Teenager, die dort nicht wegkommen, weil keine öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung stehen. Auch wenn die eigentliche Story beim Krimi natürlich zuerst kommt, sind das Aspekte, die zählen und rein müssen.
The story must come first, but I'm aware that those sorts of things matter.
Zurück nach Sydney, wo mich Candice Fox, eine Kollegin Gary Dishers, erwartet. Eine große, 38 Jahre junge Frau, deren Protagonisten eigenwilligen Maximen folgen. Gerechtigkeit ist gut, Rache ist besser, heißt es da zum Beispiel. Nach diesem Grundsatz handelt auch Hades, Chef der Unterwelt Sydneys, nach dem einer ihrer Thriller benannt ist. Er weiß über alle in der Stadt verübten Verbrechen Bescheid und verdient sein Geld damit, die Leichen auf einer riesigen Müllhalde zu entsorgen. Hades, sagt die schlagfertige und sehr lebendige Autorin, sei ein richtiger Scrapper.
Australians have respect for people who are what I would call a scrapper.
Wir Australier haben Respekt für diesen Kämpfertyp, der oft von ganz unten kommt. Einer, dem man nichts geschenkt hat und dem womöglich noch etwas besonders Schlimmes widerfahren ist. Aber er steht wieder auf und begegnet all dem mit Stoizismus. Stoizismus wird in Australien sehr geschätzt. Geh nur ins Krankenhaus, wenn dir der Fuß abzufallen droht, sagen Eltern gern. Sonst treib einfach ein bisschen Dreck in die Wunde. Das wird schon wieder. Als der Fremde das Bündel auf den klebrigen Küchenboden legte, wusste Hades sofort, dass es eine Kinderleiche war. Zusammengekrümmt lag der kleine Körper auf der Seite, in ein altes blaues Laken verpackt und an Hals, Taille und Knien mit Klebeband umwickelt. Ein kleiner, perlweißer Fuß ragte schlaff unten heraus.
Es dauert nicht lange, bis der Mann ein zweites, in ein Laken eingewickeltes Bündel neben das erste legt. Hades erfährt, dass die Kinder gekidnappt wurden und tötet den Überbringer mit zwei sauberen Schüssen ins Herz.
Zu viele Fremde kamen inzwischen mit ihren Bündeln zu Hades. Seine Stammkunden brachten ihm die Leichen von Bösen. Aber die Fremden kamen immer wieder mit Unschuldigen bei ihm an. Hades' Blick wanderte über den aufgeplatzten Linoleumboden zum kleinen Perlmuttfuß des toten Mädchens. Erst da fiel ihm auf, dass sich die Zehen zusammengekrallt hatten.
Das Mädchen und der Junge, die ihm der Fremde gebracht hatte, waren in einem schlimmen Zustand. Aber sie lebten. Eden und Eric nennt Hades die beiden Kinder, nachdem er sie wieder aufgepäppelt hat. Sie wachsen bei ihm auf der Mülldeponie auf. Viel später werden sie hoch angesehene Beamte der Mordkommission von Sydney sein. Dort vertreten sie Recht und Gerechtigkeit. Prinzipien, die Eden und Eric ziemlich eigenwillig interpretieren. Schließlich war es Hades, der sie großgezogen hat.
Zu Hades hat mich ein Mann inspiriert, dem ich vor vielen Jahren begegnet bin, als ich an der Sunshine Coast mitten im Regenwald lebte. Es war der Müllwagenfahrer, der einmal in der Woche vorbeikam. Er war alt und massig, trug eine riesige Brille, hatte sein fettiges Haar zu einem Stummelpferdeschwanz gebunden und schaute unglaublich böse drein. Ich dachte, der ist cool. Und weil er wie ein Ex-Gangster aussah, der einen Müllwagen fuhr, habe ich mir vorgestellt, dass er nicht wie andere in seinem Alter seinen Garten pflegt, sondern gegen Bezahlung ein paar Leichen in seinen Truck packt und sie auf der Müllkippe ablädt. Und dann habe ich mir überlegt, woher er kommen könnte und was er so alles erlebt haben mochte.
Candice Fox hat ihren ersten Kriminalroman vor 10 Jahren geschrieben. Heute, diverse Auszeichnungen und eine Verfilmung weiter, schreibt sie an ihrem 20. Werk. Seit einigen Jahren arbeitet sie regelmäßig als Co-Autorin mit dem amerikanischen Bestseller-Autor James Patterson.
Working with James Patterson helped a lot.
Die Zusammenarbeit mit James Patterson hat mir sehr weitergeholfen, auch wenn es manchmal chaotisch zugeht. Übernimm du das, während ich jenes mache. An der Stelle müssen wir richtig Gas geben. Diese Figur muss feinfühliger daherkommen. Eine andere hat noch nicht die Härte, die wir brauchen.
I'll do this, you do that. Needs to speed up. This character needs to be softer. This one.
Er hat sehr genaue Vorstellungen und gibt bei der Arbeit am Roman eindeutig den Ton an.
Nicht anders als der Anrufer, der in Candice Fox vor 2 Jahren publiziertem Roman 606 eine Gefängnisdirektorin in größte Bedrängnis bringt. Sie soll alle Häftlinge freilassen, nur dann kämen die Familienmitglieder ihrer Wärter mit dem Leben davon.
Hör genau zu. Ungefähr 1 Kilometer vor den Gefängnismauern steht ein Bus in der Wüste. Der Mann sprach sanft, aber bestimmt. In dem Bus befinden sich 12 Frauen, 8 Männer und 14 Kinder. Das sind die Familien der Wärter in deinem Gefängnis. Deine Leute.
Der Anruf ist Teil eines genialen Plans. Alle 606 Häftlinge des Hochsicherheitsgefängnisses sollen auf diese Weise freikommen und sich in alle Himmelsrichtungen verteilen, um möglichst nicht wieder aufgespürt werden zu können. Deshalb sollen sie sich auch unauffällig verhalten. Trotzdem werden viele der Ausbrecher, wo immer sie auftauchen, Angst und Schrecken verbreiten. Ähnlich wie der Massenmörder Lawrence Bittaker, als er noch auf freiem Fuß war. Bittaker hatte in den 1980er Jahren mindestens 5 Frauen ermordet. Candice Fox hat ihn erstmals 2018 in Kalifornien in der Todeszelle eines Gefängnisses getroffen, um sich auf 606 und ihre nächsten beiden Buchprojekte vorzubereiten.
I spent some time in prison in the US because I befriended a serial killer.
Ich hatte ihm geschrieben, dass ich ein paar Fragen an ihn hätte und dass ich ihm gerne in die Augen schauen würde, wenn er sie beantwortet. Er hatte mindestens 5 junge Frauen ermordet, wahrscheinlich mehr, viel mehr. Ich war einige Male dort und habe versucht, ihm die Maske, hinter der er sich versteckte, vom Gesicht zu reißen. Doch er hat sich immer als Opfer dargestellt. Er hätte keine Liebe in seinem Leben erlebt. Außerdem habe er den allergrößten Teil seines Daseins keiner Fliege etwas zuleide getan. Er würde gern mit Hilfe von Psychologen klären, was mit ihm geschehen sei. Ich habe viel aus all dem gelernt und in einigen meiner Romane untergebracht.
I took lots of different things from that experience and put them in all sorts of different novels.
Hades, erzählt Candice Fox, sei eines ihrer Lieblingswerke und kurz vor ihren Begegnungen mit dem Massenmörder herausgekommen. Das Buch über den Herrn der Unterwelt Sydneys, der Eric und Eden großzieht, schlug 2018 in Australien ein wie eine Bombe und mündete in eine Trilogie, in der es um Recht, Gerechtigkeit und Rache geht. Die drei Bände kommen mit einer Prämisse daher, die dem Massenmörder Lawrence Bittaker vielleicht gefallen würde. Als Killer wird man nicht geboren, man wird dazu gemacht.
Eric und Eden beobachteten das Mietshaus, in dem Martin Wellers wohnte. Er existierte also noch, der Rädelsführer für ihr Kidnapping und den Mord an ihren Eltern. Und es würde Rache dafür geben. Eden erinnerte sich noch genau daran, wie die Sonne damals über dem Ferienhaus aus dem spiegelglatten See herauszuleuchten schien. Wie sie ihre Wange an das weiche Polohemd des Vaters geschmiegt hatte. Wie dann auf einmal die Terrassentür zersplitterte, Schüsse fielen und die Männer sie und Eric mit Klebeband umwickelten.
Hades hatte ihnen die Adresse von Martin Welles, dem damaligen Rädelsführer der Entführung, verraten. Mit den Worten, dass der Fremde, der ihm damals die vermeintlich toten Kinder übergeben hatte, mehrmals beteuert hatte, es sei alles ein riesiges Versehen gewesen. Ich war gnädig mit ihm, hatte Hades gesagt. Und er hoffe, dass sie Welles ebenso gnädig behandeln würden.
Eric holte die Latexhandschuhe aus der Schachtel, die im Auto lag, und streifte sie über. Als Eden ihre anziehen wollte, blieben ihre Hände vor Schweiß am Gummi kleben. »Wir sollen gnädig sein«, flüsterte sie, während Eric schon wie eine Rauchwolke aus dem Auto glitt. Er grinste sie unter der Skimaske an und bleckte die großen weißen Zähne. »Wir werden gnädig sein«, murmelte er nickend, »früher oder später.«
Krimis sind hier Kult. Australien und seine Thriller-Szene von Margarete Blümel. Übersetzt wurden die erwähnten Romane von Anke Caroline Burger, Andrea O'Brien, Peter Friedrich, Stefan Lux und Peter Thorberg. Es sprachen Luise Wolfram, Frauke Pohlmann und Hansa Cipionka. Regie Giuseppe Maio, Ton Martin Eichberg, Redaktion Dorothea Westphal, Produktion Deutschlandfunk Kultur.